Hast du dein Buch aus dem Keller geholt?
Nee, ich habe dann doch eins nicht aus dem Keller geholt. Weil ich wusste, da stehen ja dann im Zweifel auch nur welche, die einem peinlich sind.
Ja. Zum Beispiel?
Der Bergpfarrer.
Bitte?
Das ist so ein Bastel-Lübbe-Roman?
Ja. Da komme ich jetzt aber nur drauf, weil wir den
tatsächlich haben.
Ich hab mit einem Freund angefangen, so ein Buch zu lesen, genauso aus der Kategorie. Und wir sind stehen geblieben an der Stelle, an der etwas im Stall, was ganz Ominöses passiert. Und seit einem halben Jahr frage ich mich wirklich ernsthaft, was in diesem blöden Stall jetzt wirklich, also das Buch ist weg.
Oh,
es ist offensichtlich
Gott, irgendwo
weggeworfen worden. Und wir wissen, werden niemals herausfinden, was die Mutter da im Stall findet.
Weißt du den Titel nicht?
Ja,
und kannst du das vielleicht normal organisieren?
Ich weiß den Titel leider nicht mehr, nee.
Oh mein Gott.
Aber ich meine, die Aufnahme läuft schon. Vielleicht ist das ja auch ein Aufruf an die Hörerschaft.
Wer kennt eine Geschichte, in der irgendwas auf dem Kuhstall passiert?
Vermutlich ist da nichts passiert.
Wahrscheinlich ist exakt nichts passiert. Aber das würde mich interessieren, was das Nichts war. Hochkultur
so
ist das.
Auf jeden Fall klingt die Buchmesse 2019, die erste Buchmesse in diesem Jahr. Die findet ja eigentlich in dieser Woche in Leipzig statt. Aber so klingt sie bei Lakonisch Elegant. Wer ansonsten gerne wissen möchte, was ist eigentlich nochmal eine Buchmesse? Und der könnte jetzt kurz zuhören.
Wer ein neues Buch geschrieben hat, liest auf einer Buchmesse daraus vor.
Es geht nicht um Geliebte, es geht um die Kunst an sich.
Wer hat das beste Sachbuch des Jahres geschrieben?
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
So klingt eine echte Buchmesse in Leipzig oder auch in Frankfurt, in diesem Fall vielleicht in Leipzig oder bei uns in Lakonisch Elegant. Habt ihr schon gerade gehört, wie sie da ungefähr klingt? Ich fand übrigens diesen Teil mit diesem kleinen Applaus, den habe ich extra da reingebaut in dieses Intro, weil dieser leichte, ein bisschen dünnliche Applaus ist so ein bisschen buchmessentypisch für diese Hallen, in denen dann Leute sitzen und applaudieren, wenn jemand eben aus seinem Buch vorgelesen hat.
Gibt's da Regeln? Darf man denn applaudieren eigentlich auf Buchmessen?
Also es ist wie ein bisschen vielleicht wie in der Oper, also jetzt nicht mittendrin. Doch, darf man natürlich schon, klar. Und ich meine, da sind ja ganz viele Lesungen und da darf man schon mal applaudieren. Je nachdem, wie begeistert man ist, kann man schon mal dem Ausdruck verleihen.
Aber ich glaube, die Leute sind sich oft nicht so sicher, weil du gerade auch gefragt hast, ob das jetzt cool ist oder ob man sich als vollkommen uncool outet, wenn man einfach applaudiert.
Ich
also
glaube,
das ist so mein Eindruck oft.
Man kann gar nicht richtig applaudieren, weil die Arme so behangen sind mit irgendwelchen Giveaway-Taschen,
das
dass quasi so viel
und
Kraft gar nicht mehr in das Applausometer reingesteckt werden kann, mein Verdacht.
Und mit all den Büchern, die natürlich dann auch handsigniert sind von den Autorinnen und Autoren.
Andererseits ist es aber in diesen Hallen auch so laut, dass ich mich frage, wer kann sich denn 8 Stunden auf die Inhalte, die da irgendwie verhandelt werden, konzentrieren, weil es so laut ist und so viel um einen rum passiert. Also wenn man da nicht hochkonzentriert ist, also kein Smartphone besitzt, Buchmesse vorbei.
Das stimmt. Aber hier machen wir jetzt eine total konzentrierte, lakonisch elegante Buchmesse in diesem Podcast heute. Sollen wir nochmal sagen, wer wir sind? Oder sollen wir mal allen sagen, dass wir alle hier sind? Wir sind
Hallo, alle.
Hier.
Wir sind alle hier.
Und das, obwohl es um Bücher geht, weil Bücher ja ab und zu der Grund waren, dass wir nicht alle hier waren.
Stimmt. Das fällt mir jetzt auch auf. Das ist nur was für die Langzeit.
Stimmt, du hast ein Buch geschrieben, Katrin.
Es ist immer noch nicht fertig. Reden wir über unsere mitgebrachten Bücher. Ganz, ganz schnell.
Ja, das machen wir. Das
heute ist Büchertag.
Heute ist Büchertag. Und die Überschrift, die wir alle mit, also die Hausaufgabe, die alle lakonisch elegant Hosts mit nach Hause genommen haben, war: Wählt ein besonderes Buch aus. Das kann besonders schön, besonders schlecht, besonders kurz, besonders lang, besonders irgendwas sein. Und was das sein wird, das erfahrt ihr hier in diesem Podcast. Aber nicht sofort. Denn wir brauchten natürlich, also wir sind natürlich sehr, sehr klug, sehr, sehr belesen, sehr, sehr kulturredakteurig. Aber weil diese Buchmesse ja stattfindet, haben wir uns überlegt, dass es noch ganz schön wäre, jemand aus so einer Buchpreisjury zu treffen. Weil die nämlich natürlich über dieses besondere Buch oder was macht überhaupt einen Besuch auszeichnungswürdig besonders Bescheid weiß. Und in diesem Haus im Deutschlandfunk Kultur, da arbeitet Wiebke Poromka, die ist Literaturredakteurin und auch Mitglied der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse. Und mit ihr habe ich mich unterhalten. Wie liest man eigentlich professionell Bücher, damit wir das alle mal wissen?
Um mal tatsächlich ganz konkret anzufangen, das hat auch fast so etwas skurrile Züge. Ich lese natürlich immer mit Stift und eigentlich immer mit einem schwarzen Stift. keine Ahnung, warum das so sein muss, vielleicht weil ich es schöner finde. Und normalerweise lese ich, indem ich ziemlich rigoros im Buch rumstreiche und mir auch Notizen auf den Seiten mache und hinten auf den weißen Seiten. Und normalerweise, wenn ich die Zeit dazu habe, das mache ich nicht bei allen Büchern, wenn man für so eine Jury liest, sind das ja wahnsinnig viele. Für die wichtigen mache ich mir auch noch Notizen tatsächlich nebenbei, aber auch immer mit der Hand, das ist ganz wichtig beim Lesen für mich. Und erstaunlicherweise kann ich auch eigentlich nur im Bett lesen. Also ich brauche immer so eine halbliegende Position und polster mich so ein mit Kissen. Das ist, ich verstehe gar nicht, wie, dass es Menschen gibt, die tatsächlich am Schreibtisch lesen können. Das ist mir total rätselhaft, könnte ich nie.
Aber das ist auch noch eine coole Insider-Frage, weil man kann ja zum Beispiel nicht so gut, also ich kann nicht auf dem Bauch lesen, aber wenn ich auf dem Rücken liege und lese oder nur so halb angehoben sozusagen auf dem Kissen, dann drohe ich öfter mal einzuschlafen. Und wenn ich noch nebenbei Notizen machen sollte, wird es total kompliziert.
Genau, deswegen muss man sich am besten zwei Bettdecken haben und die so hinter sich einpolstern. Aber ich brauche auf jeden Fall so eine halbliegende Position und ich kann überhaupt nicht draußen lesen. Also weder im Café, aber auch nicht auf einer Wiese, wo ich ganz allein bin. Das ist mir schon total, es ist mir viel zu viel Ablenkung.
Also zurück zu den Büchern. Du machst dann die Notizen und so weiter und du bist ja trotzdem du selber und bist ergriffen von einem Buch oder mitgerissen oder nicht. Aber das ist ja gar nicht das einzige Kriterium sein. Dann würde immer dabei rauskommen, ich mag das Buch nicht so, hat gerade nicht in meine Lebensphase gepasst. Nach was suchst du noch?
Na, ich probiere Bücher so zu lesen, aber vielleicht kann man das vergleichen damit, wie man ein Gesicht betrachtet. Wenn ich ein Gesicht betrachte, gibt es ja auf der einen Seite objektive Kriterien. Ich kann sagen, die Augen sind braun oder grün und die Ohren vergleichsweise klein. Und das sind ja die vermeintlich objektiven Kriterien. Und dann kann ich noch sagen, das Gesicht ist mir aber sympathisch oder ich habe das Gefühl, das Gesicht guckt so ein bisschen misstrauisch. Und das würde aber jeder von uns anders sehen. Und ich glaube, dass ich, oder ich hoffe, dass ich als Literaturkritikerin so einen Kontext mitbringe, dass ich möglichst viel von diesen objektiven Kriterien an ein Buch herantragen kann. Also das heißt, ich kann gucken, wie steht es die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu dem, was da dargestellt werden soll. Und wie lässt sich das Buch kontextualisieren? Einmal tatsächlich in unserer Zeit, ne? Wie nimmt das Diskurse unserer Zeit auf, aber dann auch zu vergleichbaren Autorinnen oder Autorinnen. Oder wie wird das Thema, gibt es sozusagen eine Stellung dieses Buches oder einen Umgang, den ich schon mal gefunden habe mit diesem Thema, den ich kenne? Wie platziert sich das in der Literaturgeschichte? Das sind sozusagen erstmal die objektiven Kriterien. Und dann kommt natürlich auch, und sonst wäre dieser Buch ja fürchterlich langweilig, kommt natürlich noch mein Geschmack ins Spiel. Und wenn ich aber professionell lese, dann probiere ich schon, diesem Geschmack Raum zu geben, aber immer noch mitzudenken, dass das ja jetzt mein Geschmack ist. Aber ich glaube, ansonsten würde es auch gar keine leidenschaftliche Literaturkritik geben. Dann wäre das ja so ein Abarbeiten von irgendwelchen Kriterien, die man erlernt hat oder sich beigebracht hat.
Wie wichtig sind diese Buchpreise am Ende? Also natürlich kennt man von jeder Buchhandlung, von den Verkaufstischen natürlich, wenn da eine Auszeichnung quasi draufklebt, dann zieht es natürlich Käuferinnen und Käufer. Aber zerstört man richtig, weiß ich nicht, Existenzen, Gefühle zum eigenen Werk, wenn jemand einen Buchpreis nicht bekommt?
Ja, das ist so eine ambivalente Sache mit diesen Preisen. Ich glaube, dass sie vor allen Dingen tatsächlich für den Buchhandel sehr, sehr wichtig sind, weil sie Aufmerksamkeit schaffen und zwar nicht nur auf bestimmte Autorinnen oder Autoren, sondern auf das Buch selbst. Wenn der jetzt zum Beispiel der Leipziger Buchpreis, meines Wissens, kommt ja auch in der Tagesschau vor, in solchen Medien, und dann kaufen vielleicht auch mal Menschen ein Buch, die sonst nicht, wo das nicht zum wöchentlichen Geschehen dazu gehört und werden darauf aufmerksam. Das schafft also so, wie ich sage mal, so ein bisschen Glamour fürs Buch. Deswegen ist es natürlich total wichtig, dass es solche Preise gibt. Zugleich, und das wurde ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder beklagt, sind solche Preise wie der Leipziger Preis und mehr noch der Deutsche Buchpreis, der in Frankfurt vergeben wird. Das sind natürlich innerhalb des Feuilletons so Aufmerksamkeitsschleusen. Und das heißt, dass sich oft das Feuilleton dann nur noch erstmal auf diese Bücher kapriziert, die da auf der Longlist oder auf der Shortlist sind. In Leipzig gibt es nur eine Shortlist. Und das ist natürlich für diejenigen Autoren und Autorinnen oder auch die Verlage, die nicht berücksichtigt werden, katastrophal, weil es ist ja sowieso total schwierig, genug Aufmerksamkeit für ein Buch zu bekommen. Und das wird durch diese Listen wird es dann nochmal potenziert. Ne? Entweder man ist drauf oder man ist nicht drauf. Und wenn man nicht drauf ist, hat man doppelt Pech gehabt.
Sagt Wiebke Poromka, die Literaturredakteurin ist und eben auch in der Jury von dem Preis der Leipziger Buchmesse. Kurz mal in die Runde gefragt, sehr verehrte Kritikerinnen und Kritiker von Lakonisch Elegant, die Sache mit der Bettdecke. Wie wird gelesen? Wie lest ihr?
Ich weiß nicht, ich kann überall lesen. Ich kann in der S-Bahn lesen, ich kann auf dem Boot lesen, ich kann am Schreibtisch, am Küchentisch, auf dem Sofa. Ich kann eigentlich überall lesen, wenn man mich denn mal lassen würde, ja? Also wenn man mich mal in Ruhe lassen würde, dann...
Dem schließe ich mich an. Auf jeden Fall überall. Das Problem ist halt, dass man nicht immer überall Zeit hat leider oder Leute, ja, die einen lesen lassen. Aber definitiv überall und wenn, dann noch am schlechtesten im Bett, weil ich dann eben auch einfach einschlafe.
Stimmt. Ich kann auch nicht im Bett lesen. An allen Orten, ich glaube am liebsten auf dem Sofa, so im Sitzen. Aber
hat,
ja.
Hat jemand von euch so einen Ohrensessel, so einen schönen Leseohrensessel?
Nee, ich habe so einen anderen schönen Sessel, aber ohne Ohren.
Ja, ich auch ohne Ohren, aber Sessel. Das heißt schon Sessel. Genau, darauf kann man auch ganz gut lesen. Das besondere Buch ist ja das Motto dieser Podcast-Ausgabe. Jetzt haben wir schon gehört, was passiert, wenn der Buchpreis vergeben wird, wofür der gut ist und was der aber natürlich auch ausschließt. Ich habe Wiebke Poromka logischerweise auch gefragt, was denn ihr besonderes Buch ist. Und einmal hat sie das Buch Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil erwähnt, an dem so viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen bis heute geschult sind und das eben auch so große Zeitbögen entwirft, an denen sie immer wieder hängen bleibt, auf die sie zurückgreift. Und später im Gespräch hat sie aber noch ein anderes Buch erwähnt, das auch mit einer ganz lustig traurigen Geschichte verbunden ist.
Ich kann dir mal ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr geben. Da gab es einen schmalen Roman von Heinz Helle, der hieß Die Überwindung der Schwerkraft. Und das war auf den ersten Blick so eine relativ klassische Geschichte zweier Brüder. Der eine ist 7 Jahre älter, ist schon, als das Buch beginnt, gestorben und der Jüngere probiert, die Geschichte dieses Bruders und das Zu-Tode-Kommen dieses Bruders zu rekonstruieren, sich an den zu erinnern und zweifelt aber auch immer wieder an diesem Erinnern, weil er eben nicht weiß, ob er nicht in diesem Erinnern vielleicht die Geschichte des Bruders verfälscht. Und dieser Bruder ist zudem noch Alkoholiker, ist eigentlich wahnsinnig klug und leidet aber an seinem Wissen über das Unglück der Welt oder umgekehrt, vielleicht erzählt er auch immer nur über das Unglück der Welt, um für sein eigenes diffuses Leiden eine Begründung zu haben. Ne? Manchmal ist es ja auch so in einer Depression, dass man gar nicht weiß, was der eigentliche Grund ist dafür, dass man so verzweifelt ist. Und das war ein Buch, was mich tatsächlich ungeheuer berührt hat. Und ich erinnere an den Moment, ich musste eine Laudatio über dieses Buch halten. Und weil das einen Preis gekriegt hat, den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis. Und ich hatte so wahnsinnige Angst, dass ich weinen muss bei dieser Laudatio, weil immer, wenn ich dieses Buch lese, dann musste ich weinen. Und dann habe ich tatsächlich vor lauter Nervosität davor, obwohl ich eigentlich nicht so nervös bin, wenn ich so eine Rede halten muss, habe ich tatsächlich mein Handy in die Toilette fallen lassen und war dann irgendwie, das half dann aber tatsächlich ein bisschen, weil ich mich dann nur total geärgert habe, weil mein Kind gerade in China war und ich dachte, Mist, jetzt kann ich die nicht erreichen und so ein Blödsinn, jetzt vor der Preisverleihung kann ich nicht mehr zum Handyladen gehen. Dadurch war ich dann, als ich die Laudatio tatsächlich halten musste, etwas entspannter, als ich befürchtet hatte. Nee, andersrum, ich war nicht so angespannt, wie ich befürchtet hatte und schönerweise musste der Autor, der dann auch anwesend war, ein bisschen weinen. Also es drehte sich dann um. Es war natürlich fürs Publikum großes Kino. Aber ja, das ist so ein Buch, das kann einem, passiert einem vielleicht so einmal, ja, vielleicht auch ein bisschen öfter, aber ein-, zweimal pro Jahr gibt es solche Bücher, wo man wirklich, die einem ans Herz gehen. Klingt so schrecklich, aber es ist so. Ja, schon.
Das besondere Buch von Wiebke Poromka, eins, das ans Herz geht. Und wir beginnen mit unserer besonderen Buch. Ah, mein Finger hat geknackt. Habt ihr es gehört?
War ein bisschen unangenehm.
Ja, Entschuldigung. Wir beginnen mit der besonderen Buchrunde hier im Podcast. Ach so, sollen wir nochmal allen sagen, dass keiner weiß, wer welches Buch vorstellt? Ist das irgendwie dann aufregender für die Hörerinnen und Hörer, wenn die jetzt wissen, dass wir gar nicht wissen, worum es überhaupt geht?
Baut es ja doch den Moment auf, na, kommt jetzt irgendwie an der dritten Stelle das erste Buch nochmal.
Ja, stimmt, Julius, du darfst anfangen.
Ja, Entschuldigung, mir fiel es gar nicht so leicht.
Man muss immer erklären, warum das Buch besonders ist, warum es unter diese Kategorie fällt.
Das überrumpelt mich. Ich wollte trotzdem erstmal sagen, dass es mir ziemlich schwer fiel, eins auszuwählen, als ich vor dem Bücherregal stand, weil da erstmal ganz viele Sachen stehen, wo man denkt, oh, die wären jetzt vielleicht kurz mal witzig, aber dann doch auch nicht gut genug, um sie mitzubringen. Und dann hat es mich auch ganz viel Zeit gekostet, weil ich da so mit den Augen über die Buchrücken wie so ein bisschen in so einem Fotoalbum blättern und man kriegt ganz viele Erinnerungen vergangener Zeiten, wird ganz nostalgisch, oder ich jedenfalls wurde dann ganz nostalgisch, obwohl ich mich zum Teil gar nicht an den Inhalt erinnern konnte von den Büchern, aber ich wusste, hey, das hast du in der Zeit gelesen, das in der Zeit, das hat mich auf jeden Fall sehr viel Zeit gekostet, bis ich mich dann entschieden habe am Ende für Junge Verlierer von Emrah Serbes. Kennt jemand?
Nee.
Ist jetzt auch nicht so der Bestseller, aber ja, ist ein ganz besonderes Buch aus für mich 2,5 Gründen. Und einer dieser 2,5 Gründe ist so ein richtiger, besonders krasser Grund, der fiel mir erst gestern Nachmittag auf, als ich eigentlich nur so ein paar Informationen über den Autor nochmal schnell zusammensuchen wollte im Internet. Den hebe ich mir jetzt aus dramaturgischen Gründen natürlich fürs Ende auf. Erstmal die anderen 1,5 Gründe. Es sind Kurzgeschichten, es sind kurze Erzählungen und ich finde es besonders, weil eigentlich mag ich keine kurzen Erzählungen. Ich will mich eigentlich schon, es müssen jetzt nicht 3 Bände a 950 Seiten sein, aber ich will mich schon eigentlich, wenn ich ein Buch lese, auch so ein bisschen reinleben können und das soll mich eine Zeit lang begleiten. Deshalb mag ich Kurzgeschichten nicht so sehr. Die haben mich aber trotzdem ganz doll berührt. Ich benutze dieses Wort jetzt auch. Oder auch abgeholt, noch schlimmeres Wort. Sie haben mich da abgeholt, wo ich auf den Bus gewartet habe. Und so, das ist auf jeden Fall der halbe Grund, dass es mich überrascht hat, weil mich Kurzgeschichten begeistert haben in dem Fall. Ich sage noch was zum Autor. Emrah Serbes ist 1981 geboren, ist türkischer Theaterautor und Autor, hat auch 2 so Krimis geschrieben, Besace, die sind vielleicht ein bisschen bekannter, die wurden auch bei Netflix zumindest verfilmt als Serie. Und der wurde 2013, weil er Teil der Gezi-Proteste war, auch angeklagt wegen Majestätsbeleidigung. Sollte für 12 Jahren, glaube ich, verurteilt werden, wurde dann aber freigesprochen, konnte weiterschreiben. So, zurück zu dem Buch. Da ist eine Geschichte drin, die finde ich ganz super, denn das sind alles so Perspektivwechsel. Junge Verlierer heißt das Buch und man erlebt Geschichten immer aus den Augen von wirklich jungen Menschen, zum Teil 8 Jahre alt oder 12 Jahre alt und die reden und denken aber so wie Erwachsene und zum Teil fällt einem das auch erst, gut, man weiß es dann irgendwann, aber zum Teil fällt einem das auch erst relativ spät auf, ach nein, es ist ein 8-jähriger Junge, der da erzählt und der aber immer so eine Erwachsenengedanken hat. Und meine Lieblingsgeschichte, dreht sich um einen Terroristen, ja, über mir wohnt ein Terrorist, heißt das. Das ist ein kleiner 12-jähriger Junge, dessen Bruder ist beim Militär gewesen und ist gestorben. Und er sagt eben, ja, so die kurdischen Terroristen haben meinen Bruder umgebracht und das prägt sein Leben. Und dann zieht über ihm in der Wohnung, zieht ein Student ein, lange Haare und er sagt, jetzt wohnt auch noch über mir so ein kurdischer Terrorist wie die, die meinen Bruder umgebracht haben. Und er wird dadurch wahnsinnig und sagt, ich muss den rächen. Und dann gibt es aber so Sätze, die überhaupt nicht zu so einem kleinen Jungen passen, weil er dann zum Beispiel, ich lese das hier mal so ein bisschen oldschool-mäßig vor, zu seinem Vater sagt, wir müssen ihn töten, sagte ich, und endlich meinen Bruder rächen. Dann sagt der Vater, Allah möge ihn richten, macht er aber nicht, wenn du ihn nicht tötest, tue ich es. Dann sagt er, schlag dir die Flausen am Kopf und dann sagt er zu seinem Vater halt so im völligen Ernst, gib mir die Pistole, ich mach ihn kalt, ich bin erst 12, ich krieg nur eine kurze Jugendstrafe. Der Vater gibt ihm die Pistole natürlich nicht, die Mutter gibt ihm die Pistole vom Vater auch nicht und er versucht aber immer diesen Terroristen umzubringen, endet dann aber daran, dass er sich eigentlich so ein bisschen, als er ihn observiert, in dessen Freundin verliebt und dann häufiger da ist und das eigentlich auch ganz toll da oben findet. Und ich habe zumindest rein interpretiert, Kurzgeschichten lassen ja irgendwie Interpretationsspielraum, dass er im Prinzip da seinen verlorenen Bruder wiederentdeckt und dann taucht da so eine Bindung auf. Und das ist sehr rührend und besonders, obwohl nur wenige Seiten lang. Ja, deshalb fand ich das besonders. Mhm. Ich habe es halt gestern hervorgeholt und wollte kurz ein bisschen googeln. Jetzt kommt der eine besondere Grund noch. Und habe dann festgestellt, ich habe natürlich auch einen deutschen Wikipedia-Eintrag gefunden, der ist aber extrem dünn über Emrah Serbes. Und dann fand man aber so Fotos, wo er von irgendwelchen Polizisten abgeführt wurde. Alles aber nur auf türkischen Seiten. Ich habe mir die gestern bis spät nachts mühselig so mit Google-Übersetzer übersetzt und festgestellt, dass der vor 2 Jahren, und da wird er dann nämlich selber irgendwie zum Verlierer, dass der vor 2 Jahren oder 3 Jahren einen Autounfall verursacht hat, an dem er schuld war, bei dem 3 Menschen gestorben sind. Und er dann jetzt irgendwie verurteilt wurde zu 13 Jahren Haft, die eventuell kompliziert auf Bewährung hinauslaufen. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, wenn man so ein Buch liest und mag, dann wird man irgendwie, finde ich, auch immer so ein bisschen Verbündeter oder Freund der Autorin oder des Autoren, weil man ja denkt, hey, wer sowas Tolles schreibt und mich so berührt, der ist irgendwie auch toll. Und dann war das gestern so ein ziemlicher Downer-Moment, als ich dachte, ah, okay, der ist im Knast, weil er, man sagt, unter Alkoholeinfluss so einen Autounfall verursacht hat.
Sag nochmal Autor und Titel.
Emra Serbes heißt der Autor, Junge Verlierer heißt der Titel.
Das besondere Buch von Julius Stucke. Katrin Rönicke,
ja. Guten Tag.
Guten Tag. Es ist mir eine Freude, hier zu sein.
Ja.
Ich habe ein Buch mitgebracht und zwar von Otessa Moshfegh. Mein Jahr der Ruhe und Entspannung heißt es auf Deutsch. Ich habe es auf Englisch gelesen, My Year of Rest and Relaxation. Warum ist es ein besonderes Buch? Willst du jetzt sicherlich wissen, Christine?
Ja, das möchten wir alle, alle möchten wir das wissen.
Darf ich das hinterher beantworten?
Natürlich.
Und euch erstmal mitnehmen auf so eine ganz kleine Reise? Also ihr müsst euch jetzt mal so ein bisschen auf was einlassen, ne? Mhm. So eine Art Meditation.
Die Augen schließen auch?
Deswegen müsst ihr jetzt die Augen schließen.
Wirklich?
Ja, okay. Bitte.
Alle da draußen auch, wenn sie gerade nicht Auto fahren.
Genau. Aber dann sehen wir doch gar nicht, ob das Rotlicht noch an ist und die Aufzeichnung läuft.
Ich sehe das.
Das spüren
ich
wir.
Das.
Stimmt,
ich,
Katrin.
Ich wache über die Mikrofone. Also stellt euch vor, ihr werdet so reich, dass ihr es euch leisten könntet, mehrere Jahre einfach so zu leben und zwar so gut zu leben, dass ihr gar nicht arbeiten müsstet.
Also kein lakonisch elegant mehr.
Das berührt mich auch sehr. Ich glaube, ich muss ein bisschen weinen.
Ja, ich finde es doof, den Gedanken. Entschuldigung.
Stellt euch vor, ihr könntet schlafen, so viel ihr wollt. Und ihr geht nur raus, um im nächsten Späti einen Kaffee zu trinken. Und zwar zwischen ganz normalen Leuten. Bauarbeitern, irgendwelchen Geschäftsleuten aus der Straße, keine Kulturmenschen. Ihr müsst nicht mal eure Wäsche waschen. Stellt euch das mal vor, ja? Ihr bestellt euch einfach teure Unterwäsche im Internet, die teuerste, die es gibt, die beste, die es gibt, immer gleich in Ration für mehrere Monate. Und wenn ihr die getragen habt, schmeißt ihr sie weg. Das Einzige, was ihr tut, ist auf dem Sofa rumliegen und Filme gucken. Aber nur die guten Filme mit Whoopi Goldberg. Ihr müsst gar nichts tun, weil die Rechnungen für das komplette Jahr im Voraus bezahlt werden. Ja, das sind alle Daueraufträge sind geregelt. Ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen. Ihr habt keine Sorgen. Ihr müsst euch nicht um andere kümmern. Keine Kinder, keine Eltern, keine Erwachsenen. Es ist alles komplett geregelt. Und wenn ihr mal schlecht schlafen solltet, dann habt ihr immer genug Schlafmittel, Sedativa, was auch immer ihr gerade braucht. Ja, ihr könnt es einfach nehmen und euch jederzeit ausknipsen, wann immer euch negative Gedanken kommen. Weil ihr habt eine Psychiaterin, die euch sehr großzügig mit all den Mitteln versorgt, die ihr braucht. Ihr könnt einfach loslassen, ein ganzes Jahr lang loslassen, zur Ruhe kommen und euch darauf freuen, dass ihr nach dem Jahr wie frisch geboren seid. Wie fühlt ihr euch? Ihr dürft die Augen auch wieder öffnen.
Ehrlich gesagt habe ich mir wegen der Unterhosen jetzt Sorgen gemacht, weil wenn man immer nur auf dem Sofa liegt, sind die denn so bestellt, dass quasi die Größen dann auch mitwachsen mit einem selbst, wenn man denn nur auf dem Sofa liegt? Also das war jetzt einfach eine Frage, die ich mir gestellt habe. Deswegen fühle ich mich jetzt nicht ganz so gut, offen gesagt.
Ihr esst nicht so viel, ja, weil ihr die meiste Zeit eigentlich schlaft.
Auch jemand, der für uns kocht, das ist ganz gesund wahrscheinlich.
Nee, ihr habt niemanden, der für euch kocht. Ihr habt so Lieferdienste und sowas. Die bringen das vorbei.
Mich haben die Whoopi Goldberg-Filme rausgeworfen aus der Meditation, ehrlich gesagt. Bis dahin war ich sehr glücklich.
Echt? Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Ich fand es ganz schrecklich. Also ich finde dann, also irgendwie finde ich die Idee, dass man, dass es eine Pause gibt und dass man danach aufgeräumt oder so, das finde ich gut. Aber dieses Setting mit diesem Sofa und diesem vielen Schlafen, das ist so ein persönliches Ding von mir. Ich möchte lieber gerne viel wach sein, finde ich, also das mich hat das eher gestresst. Also obwohl ich natürlich rational weiß, dass es mich eigentlich entspannen könnte, die Idee, dass alles gemacht wird und dass alles irgendwie läuft und so weiter. Aber ich habe
ich glaube, das ist dein gesunder Menschenverstand, der gesagt, das klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Und genau das ist für mich das Besondere an dem Buch. Also er greift eigentlich so eine große Sehnsucht auf, wo es darum geht, ja, einfach mal zur Ruhe zu kommen, an nichts mehr denken zu müssen, die Sachen fallen lassen zu können und hinterher neu geboren zu sein und neu starten zu können, ein neuer Mensch zu sein, der mit dieser ganzen Welt irgendwie klarkommt.
Und das klingt erst so nett. Am Ende gibt es aber drei große Themen nur in diesem Buch. Und das erste ist eben die Opioidkrise in den USA. Also die Psychiaterin, die einfach die ganze Zeit immer weiter sedativer Schlafmittel, was auch immer sie haben möchte, verschreibt, ohne groß nachzudenken. Also es ist eine Ich-Erzählerin in diesem Fall, die immer dahin geht und dann sich auch Geschichten ausdenkt, was sie alles Schreckliches träumt und dass sie überhaupt nicht schlafen kann, was alles nicht stimmt. Ja. Sie will halt einfach nur schlafen und will ihre Ruhe. Deswegen denkt sie sich alles Mögliche aus und diese Psychiaterin glaubt das. Das zweite große Thema ist Wohlstandsverwahrlosung, weil unsere Ich-Erzählerin ist halt in einem sehr reichen Haus aufgewachsen. Daher kommt das ganze Geld, das sie jetzt für dieses Jahr hat. Sie muss wirklich nicht arbeiten. Ihre Eltern waren sehr reich, sind gestorben, haben ihr sehr viel Geld hinterlassen. Darüber muss sie sich keine Sorgen machen. Aber es waren eben zwei Eltern, die sich nicht gekümmert haben. Also die sich wirklich nicht auf das Kind eingelassen haben. Die Mutter selber irgendwie alkoholkrank. Auch wenn das Kind als Baby geschrien hat, Valium gegeben, damit es ruhig ist und so Scherze. Also so eine ganz starke, Einsamkeit, die da mit einer Rolle spielt. Und das dritte große Thema, was hier verhandelt wird, ist, sie ist eigentlich im Kunstmarkt tätig gewesen, hat in der Kunstgalerie gearbeitet und war aber total abgefuckt von diesem, also spielt in New York, von diesem New Yorker, was ist jetzt gerade ganz modern. Und diese Kunstgalerie war auch so eine, die haben nur Sachen ausgestellt, bei denen sie sich sicher waren, dass es hinterher einen Aufschrei geben wird, dass irgendwelche Tierschützer dagegen rebellieren, weil sie Hunde sterben lassen und ausstopfen und ich weiß nicht was. Also so ein bisschen diese moderne Welt, die ja immer wieder auch darauf basiert, mit dem Aufschrei zu rechnen, aber das bringt Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit bringt Geld. So. Also das war ihr Arbeitsplatz. Und das sind so diese drei Themen, Opioidkrise, Wohlstandsverwahrlosung und die Oberflächlichkeit und Künstlichkeit der modernen Welt, in der es immer nur um Aufreger und Aufmerksamkeit geht. Und diese drei Gründe sind halt die Gründe, warum sie sagt, okay, ich schlafe jetzt einfach. So. Ich knipse mich aus, ich gucke mal nach einem Jahr, vielleicht geht es mir wieder besser. Mal gucken.
Hat dich das eigentlich, also reizt dich diese Szene? Also die Szene, ein Jahr aussteigen zu können, das meine ich, die Situation, die du vorhin so meditativ geschildert hast.
Ja, das war tatsächlich auch der ursprüngliche Grund, warum ich dieses Buch angefangen habe zu lesen. Ich dachte so, ja, ein Buch, in dem ich sozusagen in die Rolle, also für mich sind auch Bücher immer eine Möglichkeit, aus meinem eigenen Leben so ein Stück weit rauszukommen und irgendwo anders reinzuschauen und zu gucken, okay, was kann ich denn vielleicht mit meinem eigenen Leben gerade tun? Ich habe momentan ein sehr, sehr großes Ruhebedürfnis, in der Tat. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man sich so ausknipsen will. Ich kenne aber auch zum Beispiel viele Menschen, die das teilweise auch tun. Also weiß nicht, ob es jetzt das Cannabis am Abend ist, also das Tütchen am Abend, oder ob es tatsächlich Schlafmittel sind. Also ich habe so das Gefühl, dass so dieses große Ruhebedürfnis in meinem Bekanntenkreis auch zunimmt und auch so ein bisschen sorgenhafte Ausmaße annimmt. Also bei mir hat es sehr viele Knöpfchen gedrückt, dieses Buch, und deswegen finde ich es auch besonders, weil es, glaube ich, sehr moderne Themen aufgreift, aber, und das ist das große Plus, sehr lakonisch. Also nicht lakonisch elegant, sondern lakonisch komisch. Ich habe oft gelacht. Klingt jetzt vielleicht nicht so, wenn ich darüber erzähle, aber ich habe sehr oft gelacht.
Sag nochmal, du auch nochmal bitte Titel und Autorin.
Otessa Moshfegh ist die Autorin, ist eine iranischstämmige Autorin, lebt auch in New York, und Mein Jahr der Ruhe und Entspannung ist der Titel.
Johannes Nichelmann,
Christine Watti,
ist schon so aufgeregt, um jetzt sein besonderes Buch vorzustellen. Bitteschön.
Es handelt sich um das Buch Der Russe ist einer, der Birkenlieb, von Olga Gryasnova. Das Buch ist 2012 bei Hansa erschienen und steht bei mir seit 2013 vermutlich im Bücherregal. Und ich habe es, seit ich es gelesen habe, damals 2013, nicht nochmal aufgeschlagen, aber denke ganz oft an das Buch und kann mir eigentlich gar nicht erklären, warum sich das so in meinem Kopf festgesetzt hat, und habe jetzt beim Durchblättern heute Morgen und gestern Abend gemerkt, dass ich es wieder ungefähr wusste, die Geschichte so halb wieder drauf hatte. Auf jeden Fall mich diese Geschichte sehr, sehr berührt. Und wann immer ich vor meinem Bücherregal stehe, fällt es mir immer in den Blick. Nicht nur, weil es so wunderschön grün, schwarz, meliert ist. Es zieht mich irgendwie an. So, es ist die Geschichte von Mascha Kogan, die Mitte der 90er Jahre als Kontingentflüchtling aus Aserbaidschan nach Deutschland kommt, in irgendeine Kleinstadt, und da eben erlebt, was Leute erlebt haben, die in Mitte der 90er Jahre als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Also nicht so, dass sie jetzt da mit wehenden Fahnen angenommen worden wäre. Das heißt, sie wird in der Schule zurückgestuft. Punkt 1, sie hat natürlich rassistische Übergriffe und Äußerungen rund um sich. Und sie muss zum Beispiel auf ihre Eltern dolmetschen. Also dieser ganze Stress, den dieses Mädchen da hatte, hatte sie auch, den viele andere Leute auch hatten, hatten sie auch. Und sie hat natürlich große Ambitionen, lernt 5 Sprachen, glaube ich, will zur UNO als Dolmetscherin, bis sie dann zu einem großen Tiefschlag kommt. Sie wohnt mit ihrem Freund Elias gemeinsam in Frankfurt am Main im Bahnhofsviertel, das ganz großartig auf der ersten Seite schon beschrieben wird. Also sie schreibt auch wunderbar, klar, deutlich und man weiß sofort, das muss sich um Frankfurt handeln. Kein anderes Bahnhofsviertel ist derart verwahrlost und hässlich und gleichzeitig so schön wie das in Frankfurt am Main. Jedenfalls auf Seite 101 kommt dann der große Knall, ihr Freund stirbt an einer Party, er hat sich das Bein irgendwie gebrochen oder ist sowas verletzt und dann kommt es zu Komplikationen und diesen großen Bruch in diesem Leben nimmt sie zum Anlass, über ihre ganzen Traumata nachzudenken und geht nach Israel und hat einen multikulturellen Freundeskreis, mit dem sie gemeinsam durch diese Traumata durchschreitet. Dieses Buch ist wahnsinnig lakonisch auch, es ist auch sehr melancholisch und sehr traurig. Ich glaube, es ist eines der Bücher, bei denen ich dann wirklich das nach dem Tod dieses Elias wirklich eine Woche nicht weiterlesen konnte, weil es mich so berührt hat. Und genau, das, ich kann es gar nicht so richtig, es ist einfach ein sehr toll geschriebenes, melancholisches Werk, das mich irgendwie angezogen hat die letzten Jahre.
Und das ist aber, das gibt es manchmal, ne? Dass man liest die Bücher gar nicht noch 7-mal, nee. Aber trotzdem sind die immer da, also auf irgendeine Art und Weise und sind irgendwelche Sätze oder genau die Bilder, die man dann im Kopf hat.
Es sind, glaube ich, auch die, also ich weiß, dass es in meinem Freundeskreis damals sehr, sehr viel besprochen worden ist und wirklich auch Zitate daraus monatelang durch die Gegend schwebten und dass das wirklich das Buch der Stunde war, so 2012, 2013 rum in meinem Freundeskreis. Und ich habe gestern bei WhatsApp die Leute, die das betrifft, gefragt, was sie eigentlich daran berührt hat und weiß gar nicht mehr die Antwort, aber ich schau mal kurz nach. einer hatte geschrieben, der Oliver hatte geschrieben, genau, er mochte die seltsame Protagonistin und das Ende, aber keine Ahnung mehr, ist 5 Jahre her. Aber ich weiß auch, dass es bei ihm ganz oben liegt im Bücherregal und dass ihn das auch wahnsinnig bewegt hat in den letzten Jahren. Und das ist genau so ein Buch, das trägt man mit sich rum, ohne eigentlich zu wissen, genau warum, weil der Grundton, die Melancholie stimmt. Ist ihr Debütroman. Ich habe heute nachgeschaut, es gab wirklich keine Rezension, Süddeutsche Zeit, Tageszeitung, NZZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, alle haben dieses Buch nur gelobt. Also von links bis rechts auf der Skala sind alle begeistert von diesem Buch. Deswegen möchte ich es auch nochmal empfehlen. Das besondere Buch.
Ist übrigens ganz interessant, dass mein Buch, also von Ottessa Mosch-Feger, das wurde hier im Sender total verrissen.
Was
mich echt gewundert hat.
Bei Deutschlandfunk Kultur?
Ja.
Was?
Ja, die sind auch manchmal ein bisschen komisch vielleicht.
Also hier der Kollege Jörg Plater, der bei uns ja in der Literaturredaktion ist, der hat mein Buch ja sehr gelobt.
Vielleicht habe ich auch einfach einen schlechten Büchergeschmack.
Das könnte auch sein. Oder auch das andere Thema, das wir ja auch mal irgendwann in diesem Podcast unbedingt besprechen wollen, was diese was Literaturkritik ausmacht. Das hatten wir ja vorher von Wiebke Poromka so ein bisschen gehört. Und das fand ich schön, wie sie das aufgelöst hat zwischen den Kriterien, die man anlegen muss und dem persönlichen Geschmack, der natürlich eine Rolle spielen muss, weil es sonst keine leidenschaftliche Literaturkritik geben kann. Und deswegen, glaube ich, ist das natürlich auch immer was, worüber man sich dann selber ärgert, wenn man feststellt, wieso ich fand das so toll und mein Literaturkritiker meiner Wahl fand das ganz schlimm. Aber was das so bedeutet, auch für den Büchermarkt und so, finde ich eh auch nochmal ein spannendes Thema, das wir jetzt hier gar nicht auflösen können. Sagst du auch nochmal, machst du das auch nochmal so einen schönen Abschlusssatz für dein Buch? Also ich meine den Titel und die Autorin.
Ach so, das kann ich machen. Also das Buch heißt Der Russe ist einer, der Birken liebt. Olga Gresnova ist bei Hansa erschienen und kostet wahrscheinlich Geld.
Dankeschön.
Christine, hast du eigentlich auch ein Buch mitgebracht?
Mein Buch ist von Joan Didion und heißt Das Jahr des magischen Denkens. Kennt ihr das?
Mm-mm.
Wirklich nicht?
Nee. Ich habe ja mal davon gehört, aber ich habe es nicht gelesen.
Du hast es gar nicht dabei, oder was?
Doch. Hier. Ah. Ich halte das mal kurz mal in die Kamera, der alte Radiowitz. Joan Didion ist Journalistin, Jahrgang 1934, schrieb für große US-amerikanische Zeitungen, war Mitherausgeberin der Vogue. Damals auch ein Magazin, in dem sehr viele ernsthafte Texte übrigens stattfanden und auch politische Texte. Also das darf man nicht einfach so klischeemäßig in Verbindung bringen mit irgendwie Mode, Dings. und hat auch ganz, ganz viele politische Reportagen gemacht und so weiter. Dieses Buch hat sie geschrieben, nachdem eines Abends ihr Mann, der Schriftsteller John Gregory Dunn, mit dem sie zu dem Zeitpunkt 40 Jahre zusammen war, beim Abendessen zusammengebrochen ist und gestorben ist. Und die haben gerade noch was geredet, dann Ende des Lebens, Ende dieser riesigen Liebesgeschichte. Gleichzeitig lag auch noch die Adoptivtochter zu dem Zeitpunkt auf einer Intensivstation, starb auch Monate später. Das ist ihr alles widerfahren. Dieses Buch ist so besonders, weil ich eigentlich kein Buch kenne, das trauriger ist als das Buch, vor dem ich teilweise wirklich Angst habe, es zu lesen, weil es so überpräzise und nüchtern beschreibt, was Trauer ist, was einen also selbst schon mal erwartet hat oder erwarten könnte. Und keines, das ich so gerne wirklich immer wieder lese. Also ich lese es nicht immer von vorne bis hin, aber ich gucke zwischendurch echt rein, weil diese Sprache so unglaublich ist.
Wo steht das Buch bei dir?
Im Bücherregal.
Aber so immer griffbereit, aber manchmal stellt man die ja so vor, die anderen Bücher, oder es liegt immer auf dem Nachttisch. Gibt ja Bücher, die man besonders
hinlegt. das steht tatsächlich, es gibt von Joan Didion mehrere Bücher, also sie hat viele Romane und Sachbücher rausgebracht und es gibt so eine, also ich habe die Bücher teilweise zumindest, sind die ordentlich sortiert nach Autorinnen und die stehen zusammen und es gibt das Joan Didion-Fach sozusagen.
Und das schon ganz abgegriffen hier, das
eine. Ja, das gab, ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich das eigentlich im Original in einem Hardcover gelesen habe und dass ich das mal jemandem geliehen habe, Bücher verleihen.
Bitte zurückbringen. Bitte zurückbringen. Genau.
Und immer den Namen vorne.
Ja, das mache ich jetzt direkt auch bei meinem Buch.
Ja, genau. Auf jeden Fall, also eigentlich, wie gesagt, mir fällt es sogar jetzt schwer, darüber zu sprechen, weil ich weiß nicht, was dieses Buch mit mir macht. Das berührt mich fast körperlich. Also sie sagt auch selber in dem Buch, dass man, wenn jemand trauert, dass einem niemand vorsagen kann, was dann wirklich mit einem passiert. Und dadurch, dass sie aber auch Journalistin ist, geht sie eben so total gut um mit diesem Moment, also des Schocks. Sie kann es detailliert beschreiben, was mit ihr passiert ist, wie der Ablauf dieses dramatischen Abends war, wie sie dann, sie kann tagebuchartig erzählen, was danach geschah. Und zwischendurch steigt sie aber immer wieder aus dieser Retrospektive und versucht auch Antworten zu finden. Also es gibt so einen Satz, der so ein Mantra ihres Lebens ist, immer lesen, lernen, es durcharbeiten, Literatur befragen, Information heißt Kontrolle. So hat sie immer gearbeitet und so versucht sie auch wirklich bis zum Thema Selbstmitleid und so weiter zu versuchen zu verstehen, was eigentlich in dem Moment wirklich passiert. Und sie befragt die Literatur, sie befragt die Philosophie, sie recherchiert ganz lange nochmal nach den genauen Todesumständen ihres Mannes, um irgendwie zu versuchen zu kapieren, was eigentlich überhaupt passiert ist und schreibt dann eben aber dieses Buch und dieses magische Denken. Damit ist eben das gemeint, dass sie quasi fast kindermäßig irgendwann feststellt, wie sie die ganze Zeit versucht, alles durch die Erinnerung an ihren Mann das Leben rückwärts ablaufen zu lassen, um ihn wieder zurückzubekommen. Oder dass sie feststellt, dass sie seine Kleidungsstücke wegräumen muss und dann irgendwann aufhört damit, weil sie denkt, aber wenn ich die Schuhe jetzt wegwerfe, was für Schuhe soll er dann anziehen, wenn er wieder zurückkommt? Und dass ihr das passiert oder dass sie feststellt, dass sie alles, was sie erlebt, dass sie denkt, das muss ich ihm nachher erzählen, um dann festzustellen, es wird nicht mehr möglich sein. Aber sie beschreibt es eben und wirklich so ohne Pathos, ohne Blumen dran geklebt, ohne irgendwas, total nüchtern. Und das ist aber auch wirklich ihr Stil, dass alles, was sie schreibt, immer sich so liest, als würde es wirklich so aus ihr herauskommen. Es ist keine komische Konstruktion. Sie beschützt auch die Leser und Leserinnen nicht und gleichzeitig aber bleibt sie eben auf so eine Art auch immer so nüchtern und es ist aber genau deswegen so brutal traurig. Also es gibt irgendwie so einen FAZ-Ding, das ist jetzt hier auch auf dem Klappentext hinten, da wusste man auch schon, dass nach dem Ende des Buches eben auch noch ihre Adoptivtochter inzwischen verstorben war. Oh Gott. Darüber hat sie dann ein weiteres Buch geschrieben und da steht dann nur in einem Satz in dieser Rezension, es bricht uns das Herz und es ist tatsächlich, wenn man das liest, es ist so, aber es ist trotzdem nicht ein Buch, was man deswegen nicht lesen sollte, weil man es vielleicht nicht aushalten kann. Ich glaube, es ist total wichtig, weil man versteht, worum es eigentlich überhaupt die ganze Zeit geht.
Können wir also lakonisch, elegant, statistisch festhalten, dass Bücher immer dann ganz besonders sind, wenn sie dann doch die ganz großen und zwar nicht positiven, sondern harten Gefühle haben? Weil ich meine, das hatten jetzt hier alle Bücher schon. Also auch diese Flucht in so eine Meditation ist ja irgendwie eine, die den Grund hat, dass man die Realität nicht mehr aushält. Bei Johannes sowieso irgendwie dieser Tod und du willst eine Woche nicht weiterlesen. Bei dir dieses ganze Drama und selbst in dieser Kurzgeschichte, wo es absurd komisch daherkommt, muss es irgendwie berührend sein. Also braucht man schwere Emotionen, um ein Buch so richtig besonders zu finden?
Ich finde auch Bücher gut, die nicht so eine schwere Emotion haben, aber ich glaube, sie bleiben einem, weil sie einem Dinge, wenn sie gut geschrieben sind, nachführen lassen, die man vielleicht bisher nicht gefühlt hat oder die lange nicht mehr gefühlt hat oder die man wiedererkennt an sich, die dann im Gedächtnis bleiben. Also wenn ich ein sehr lustiges Buch lese, dann ist das für den Moment was super Gutes und ich denke vielleicht noch ein paar Tage dran, aber es wird irgendwann verschwimmen, so geht es mir zumindest.
Ja. Ja, und dieses Buch ist ja so komisch, es ist wirklich eine komische Mischung, weil es ist irgendeine seltsame Mischung oder was weiß ich, irgendein anderes Adjektiv, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, das hat eben fast was Sachbuchartiges teilweise. Und dann natürlich, sich vorzustellen, dass einem so ein Schmerz widerfahren könnte, ist natürlich unaushaltbar eigentlich, aber gleichzeitig auch zu lesen, hier in diesem Buch geht das Leben weiter, es geht weiter, die macht diese ganzen Prozesse durch und die steht auf irgendeiner Rolltreppe und stellt dann fest, sie ist die ganze Zeit in so einem Versuch, alles zurückzuspulen und man kann es total nachvollziehen, aber es geht weiter, die Rolltreppe fährt weiter, das Leben geht weiter und das ist dann gar nicht mal eine Plattitüde, sondern ich will damit sagen, das Gefühl ist natürlich, das ist natürlich krass und ich kenne auch viele andere Bücher, in denen müssen nicht gleich Leute sterben und es muss um das Existenziellste der Welt gehen, aber in dem Fall ist es gar nicht nur dieses Traurigsein, sondern wirklich auch so das Gefühl zu haben, an so ein Lebensthema so nah ranzukommen, ohne dass man irgendwie veralbert wird durch irgendwelche kitschigen hier Tränendrüsen-Momente, sondern so, hier bitte, guck dir das an, wenn du dich traust und so.
Ich weiß nicht, ob ich mich traue, ehrlich gesagt.
Du wolltest ja auch mal ein Jahr Auszeit nehmen jetzt.
Ja. Du musst ja nicht lesen. Du liegst ja nur auf dem Sofa rum.
Und bestellst Unterwäsche.
Ja, das sind so kleine Details. Man denkt, also ich finde es voll gut, dass sie daran gedacht hat, das zu beschreiben, wie das mit der Unterwäsche geregelt ist.
Ja, ich finde es so lustig. Ich habe gedacht, als du gesagt hast, bestellst, dann dachte ich vielleicht irgendwie halt Essen oder...
Ja, das auch.
Ja. Eigentlich könnte man jetzt so einen ganz geschmeidigen Bogen machen, indem man jetzt diesen Podcast jemandem widmet, weil letzte Woche es gab ja wohl ein Rätsel. Ich müsste mal kurz gucken. Ich glaube nämlich, ehrlich gesagt...
Stimmt, es gab ein Rätsel.
Wer das auflösen soll in diesem Podcast, dass kein Mensch dieses Rätsel gelöst hat.
Ja, also man kann sagen, dass... ich glaube, man muss gestehen, es wollte jemand nicht auflösen, weil er meinte, es untergräbt seinen Intellekt, dieses billige Rätsel aufzulösen, weil es einfach so... Es war zu einfach. Das war eine Kritik, die kam. Es war einfach zu einfach.
Ja.
Es war auch wirklich einfach.
Ja, wenn man das... Also ich löse es jetzt einfach mal auf, Mann, Leute.
Was war denn die Frage?
Also die Frage war, wir haben ein Spiel gespielt. Und in diesem Spiel ist eine Szene, es ist ein kalter, klarer Tag im April und die Uhren schlagen 13. Und das war eine Referenz. Und ich habe gefragt, eine Referenz worauf? So. Und man muss natürlich die Referenz gelesen haben. Ja, Johannes,
ja,
möchte
jetzt,
lösen.
Jetzt klingt es allerdings noch ein bisschen rätselhafter, als wenn man weiß, man hat die ganze Zeit ja schon gehört, wie das Spiel hieß.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Aber man kann, wir widmen das jetzt trotzdem Malte, oder? Also Malte hat, weil Malte einfach so offen und ehrlich geschrieben hat, obwohl ich natürlich niemandem den Spaß verderben möchte, bitte ich darum, eure kommenden Rätsel so zu gestalten, dass man ein bisschen denken muss. Wollte
was
das
ist
jetzt nochmal richtig
machen? Achso, ja. Das ist eine Referenz auf 1984 von George Orwell. So beginnt das erste Kapitel. Irgendwas mit an einem klaren, kalten Tag im April. Die Uhren schlagen 13.
Und das Computerspiel heißt eben auch Orwell.
Entschuldigung, die Musik kam zu früh, aber ich glaube, wir halten es aus.
Ja.
Also Malte kriegt den Podcast trotzdem, ob er ihn will oder nicht. Wir denken jetzt mal erstmal über eine neue Rätselfrage nach. Und zwar lange, bis sie kompliziert genug ist. Weil ich habe jetzt gerade keine. Die Büchertitel findet ihr in diesem Internet. Hier waren Christine Watti,
Johannes Nichelmann,
Katrin Rönicke
und Julius Stucke.
Sollen wir Tschüss sagen?
Tschüss. Tschüss. Katrin, wollen wir nächste Woche vielleicht zusammen Podcast machen?
Ja, okay. Hätte ich Lust.
Cool. Dann bis nächste Woche, ja.
Bis dann.
Okay, tschüss. Wir können eh nicht, Julius und ich. Viel Spaß.
Katrin, wollen wir vielleicht, was unser Thema, haben wir da schon mal drüber gesprochen, was wir da eigentlich dann so, also wir können zum Beispiel über diese, ich meine, Pumuckl zum Beispiel hat jetzt so 70 Jahre oder Meister Eder und dann können wir ja auch noch.